Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
So gut. Richtig, richtig cool. Schön, dass du da bist. Schön, dass du online eingeschaltet hast. Und ich habe ja immer wieder in unserem Telegram-Channel auch die Info weitergegeben, dass heute Reach Sunday ist. Und habe ich ja dann auch manchmal ein bisschen dick aufgetragen und gesagt, ebenfalls du deinen Goldbarren mitbringen willst, kannst du das auch machen. Jetzt ist mir gerade bewusst geworden, als ich die Kollektebox gesehen habe, dass der ja gar nicht in den Schlitz reinpasst unter Umständen. Also, falls du einen Goldbarren dabei hast, dann komm doch bitte nachher zu unserem Infopoint und gib ihn dort direkt ab. Genau. Na, Spaß beiseite. Hey, also natürlich, ihr könnt natürlich einen Goldbarren mitbringen, kein Problem. Ich feiere das einfach, wenn wir zusammen was bewegen, das ist einfach mega, mega cool. Letztes Jahr ist die Reach Collecte richtig durch die Decke gegangen, da haben wir unser Ziel weit gesprengt. Deswegen gut, dass wir noch 6 Wochen haben bis Ende Jahr, um hier wirklich noch richtig reinzuhauen. Ich habe eine coole Message dabei, ich habe mich richtig gefreut auf den Sonntag, weil die Vorbereitung für die Predigt wirklich Spaß gemacht hat. Wir sind in einer Serie, wo wir uns die 7 Sendschreiben der Offenbarung anschauen. Und Johannes, der Jünger Johannes, hat diese Offenbarung geschrieben und Gott hat sie ihm quasi diktiert. Er hatte immer wieder Visionen und Dinge und da hat er das alles aufgeschrieben. Und diese 7 Briefe, die laufen meistens ähnlich ab. Es gibt eigentlich fast immer irgendetwas, was Gott sagt, das läuft gut in der Kirche. Dann gibt es etwas, wo er sagt, okay, das ist ein Kritikpunkt oder hier müsst ihr nachbessern, hier solltet ihr unbedingt daran schauen. Und dann meistens noch ein Next Step. So, was können wir als nächstes tun? Und heute schauen wir uns einen spannenden Brief an, nämlich an die Kirche in Thyatira. Ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht. Thyatira sagen manche, Thyatira. Genau, also dort war eine Kirche, habe euch mal ein Bild mitgebracht, das seht ihr. An diese Kirchen wurden Briefe geschrieben. Man darf sich das nicht falsch vorstellen. Also die Briefe wurden dann nicht nur dort in den Kirchen verlesen, sondern auch in den anderen Kirchen. Aber sie haben eben gewisse Dinge und Problematiken, die vor allem in diesen Kirchen eben vorgeherrscht haben, dann theologisch behandelt, sage ich jetzt mal. Genau, und wir hören uns jetzt zusammen den Brief an Thyatira gemeinsam an.
Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber ich habe einiges gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meinen Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Ich werde jedem von euch geben, was er verdient, aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Dankeschön. Eben, du musst dir das vorstellen, dann wird dieser Brief diktiert, der Brief wird an die Kirche geschickt und dann der Brief in der Kirche verlesen, so wie wir ihn jetzt gerade gehört haben. Und ich weiß nicht, was es so mit dir macht, ob du ganz folgen konntest oder nicht, aber das sind ja krasse, krasse Stellen drin, herausfordernde Zeilen. Und ich möchte mit dem Lob starten, mit dem, was dieser Schreiber an der Kirche feiert. Und da möchte ich dich einfach zwei, drei Dinge fragen. Und zwar, es gibt einen Bibelvers am Anfang, ganz am Anfang, wo er quasi mit Ermutigung startet an die Kirche. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 19, ich weiß alles, was du tust. Also für manche ist es ja eher negativ, ich weiß alles, was du tust. Und manche freuen sich, ah, ich weiß alles, was du tust. Das kann man jetzt in beide Richtungen auslegen, genau. Und dann schreibt er, ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Und ich habe mich gefragt, als ich so diesen Bibelvers gelesen habe, was würde Gott zu mir sagen? Was würde Gott denn zu dir sagen? Ich sehe, was du tust und dann eben, was würde Gott zu dir sagen? Versuch dich da mal reinzusetzen, ja, reinzuversetzen. Ich möchte da kurz durchgehen. Wie steht es bei dir um deine Liebe? So oder so? Wenn Gott sagt, liebe mich von ganzem Herzen und liebe deine Nächsten und liebe dich selbst, ist bei dir so oder so? Oder wie steht es um deinen Glauben? Ist bei dir so oder so? Was regiert das Vertrauen an Gott? Glaubst du, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan hat, dass er mit dir ans Ziel kommt? Oder wird dein Leben gerade eher von Zweifel beherrscht? Oder bist du voller Zuversicht für das, was kommt? Wie steht es um deinen Dienst? Bist du im Dienst für Gott? Oder hast du aufgehört, im Dienst zu sein, weil du vielleicht verletzt wurdest oder enttäuscht wurdest oder etwas irgendwie nicht so funktioniert hat und du hast gesagt, sollen andere machen, ich lese weiter meine Bibel, aber anderen Menschen helfen, in der Kirche mithelfen, irgendwie mit Gottes Reich bauen, da bin ich raus. So oder so? Wie steht's um deine Geduld? Ist es was, wo Gott sagen würde, super, du bist so ein geduldiger Mensch, großartig. Mit deinem Chef, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen... Oder ist eher schwieriges Topic? Ich fand das so spannend, gedacht, ja, gute Fragen, können wir eigentlich die Message schon fertig? Können wir schon nach Hause gehen, oder? Das ist, haben wir genug, drüber nachzudenken. Wie geht's dir in diesen Dingen? Liebe, Glaube, Dienst, Geduld? Läuft's gut? Läuft's nicht so gut? Und wenn's nicht so gut läuft, wieso eigentlich? Nimm das mal mit nach Hause und frag dich mal, was ist eigentlich der Punkt? Und weißt du, Leute fragen mich dann immer, ja, aber ich kann ja, was soll ich denn ändern? Wie soll ich denn was ändern? Soll ich dir was sagen? Fang einfach mal an zu beten. Fang einfach an, dafür zu beten, dass Gott dir Liebe schenkt, wo du keine Liebe hast. Dass Gott dir Glaube schenkt, wo dir der Glaube fehlt. Dass Gott dir vergibt oder ein offenes Herz schenkt wieder für einen Dienst. Oder dass Gott dir Geduld schenkt, wo du keine Geduld hast. Ich glaube, das ist ein riesen Gamechanger, wenn wir anfangen, das zu tun. In dem Bibelvers, in diesem Sendschreiben geht es dann weiter. Und zwar kommt dann dieser lange Abschnitt, wo Gott etwas kritisiert an der Kirche und ein Problem anspricht, das wahrscheinlich in unserer Gesellschaft auch sehr präsent ist. Und zwar geht es darum, dass die sich offensichtlich negativ beeinflussen lassen haben von einer Frau oder von gewissen Umständen und Einflüssen, die ihnen geschadet haben, die sogar Irrlehre oder eben falsche Ansichten in die Kirche hineingebracht haben. Ich möchte mit euch lesen, Offenbarung 2, Vers 20 bis 21. Da heißt es, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet oder Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Mal bis hierher. Vielleicht verstehst du nur Bahnhof, vielleicht bist du erstmal in der Kirche, denkst du, oh mein Gott, was für Isabel, was für Prophetin, was für hier, was ist das, was meint das überhaupt? Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, immer ganz froh, wenn die Bibel Bilder malt. Und eigentlich macht sie hier nichts anderes. Sie benutzt die Isabel, die eigentlich ja hunderte von Jahren vorher gelebt hat, nämlich die Frau war von dem König Ahab und damals dann eben Einfluss hatte zur Zeit von Elia, einem Propheten. Vielleicht fängt es jetzt langsam an zu klingeln. Kein Problem, wenn nicht, ich werde weiter erklären. Aber es ist krass, ich feiere das immer, wenn die Bibel solche Bilder benutzt, weil wenn wir dann lesen, was diese Isabel genau war und was da genau passiert ist, dann verstehen wir, was der hier eigentlich meint, der Schreiber. Du musst zwei Dinge wissen. Das erste ist, du musst die Umstände kennen von Thyatira, damit du verstehst, was sie hier meint. Und zwar in Thyatira war es so, das war eigentlich eine relativ reiche Stadt und das lag daran, dass sie einen guten Handel hatte, aber nicht nur das. Es gab wohl Rohstoffe und Materialien in dieser Stadt und deswegen gab es viele Handwerker oder viele Handwerksbetriebe. Ja? Und diese Handwerksbetriebe, die waren immer organisiert, ist ja bei uns heute auch noch so, genau. Und zwar in Zünfte und Gilden, so hieß es damals. Also da gab es quasi eine Farbereizunft und dann gab es noch eine Schmiedezunft und dann noch Töpfer und Bäcker und Weber und Händler und alle diese Handwerker, die waren quasi Teil einer Gilde oder einer Vereinigung. Und der Punkt war, zur damaligen Zeit durftest du deinen Beruf nur ausüben, wenn du eben auch Teil dieser Zunft oder dieser Gilde warst. Das war nicht erlaubt, anders quasi deinen Job zu machen. Und jetzt ging es eben darum, und wir wissen das auch, dass es eben so war, weil in der Apostelgeschichte, ein bisschen weiter früher in der Bibel, hat sich nämlich eine Frau zu Jesus bekehrt und hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Die erste Christin in Europa, das war die Lydia. Paulus erzählt damals das Evangelium, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass wir Vergebung für unsere Schuld und Frieden mit dem Vater im Himmel haben können für alles, was in unserem Leben nicht gut läuft und wieder in eine Beziehung kommen können mit unserem Schöpfer. Und diese Lydia, die hat dieses Geschenk von Jesus in ihrem Herzen aufgenommen und ist Christin geworden. Und diese Lydia, die war Purpurhändlerin oder Händlerin für Purpurstoffe. Und die kam eben aus Thyatira. Und es ist eigentlich noch spannend. Und das Verrückte an diesen ganzen Gilden war eigentlich, dass du musstest Teil davon sein. Und sie hatten immer irgendwelche Bräuche und Gesetze. Es war ganz normal oder sehr häufig der Fall, dass in diesen Zünften und Gilden, dass die irgendeinen Schutzgott hatten. Also ein Götze, den sie angebetet haben, der ihnen irgendwie vermeintbar geholfen hat in ihrem Job. Oder? Und diesen Schutzgott, den haben sie natürlich angebetet und sie haben als ganze Gilde und Zunft sich auch immer wieder getroffen und dann so Götzen, Opfer und solche Dinge gebracht. Und viele dieser Götter zur damaligen Zeit, die hatten auch etwas zu tun mit Unzucht, mit sexueller sexueller Zügellosigkeit. Das heißt, es war ganz normal, dass man zum Beispiel dann Sex mit anderen Leuten oder mit anderen Frauen und Männern hatte und das quasi Teil des religiösen Ritus war zur damaligen Zeit. Und das war alles Teil dieser Zunft und dieser Gilde. So, jetzt wirst du in so einer Stadt Christ. Und du liest die Briefe von Paulus, du hörst die Gebote, Gesetze Gottes, die guten Wünsche, die Gott uns sagt, wo er sagt, Sexualität gehört in die Ehe, Sexualität, gesunde Sexualität, erfüllte Sexualität, die gehört in die Ehe und zwar exklusiv. Die hat nirgends anders was zu suchen. Aber nicht nur das, auch andere Götter anbeten, sorry, aber wir kennen die Gebote, wir wissen, Leute, das geht nicht. Also einfach Jesus ist so ein bisschen so, ja, der ist halt auch noch da, aber daneben sind auch noch 20 andere und ich opfer gerade ein bisschen dem, wo ich will. Machen heute auch viele Menschen, aber Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Alle diese Dinge, die waren wirklich komplex zur damaligen Zeit. Es war nicht einfach, als Christ sich da dagegen dann zu wehren, es hat unter Umständen bedeutet, dass du deinen Job verlierst. Es hat unter Umständen bedeutet, dass du deinen Job nicht mehr machen kannst, weil du ja dann da nicht mehr mitgemacht hast. So. Und jetzt sind wir schon wieder ganz nah bei dem Sonntag der verfolgten Christen. Es gibt Länder, es gibt Situationen und Gebiete, wo Menschen aufgrund von dem, dass sie Christ werden, ihren Job verlieren, weil sie zu gewissen Dingen einfach nicht mehr Ja sagen können, weil sie nicht mehr mitmachen können. Und dann kommt es darauf an, wie groß dein Glaube ist und ob du wirklich vertrauen kannst, dass Gott dir beisteht, dass Gott dir hilft und dass Gott am Schluss dein Versorger ist, nämlich der, der dir den Boden und das Fundament gibt und nicht dein Job. Und das sind dann krasse Realitäten, die diese Leute erlebt haben. Und das muss man verstehen, wenn man das liest, weil es gab wohl Menschen in der Kirche in Thyatira, die eben diese Kompromisse gemacht haben, weil sie Angst hatten, ihren Job zu verlieren, weil sie Angst hatten, in der Gesellschaft ausgesondert und rausgeworfen zu werden. Und das Zweite, was du verstehen musst, ist, wer war Isabel oder Isabel? Es war eigentlich wirklich eine böse Frau. Und das ist wirklich krass. Keine Ahnung, ob sie böse auf die Welt gekommen ist oder ob sie einfach ihr die Umstände ihres Lebens sie zu dieser Frau gemacht haben. Aber es ist richtig krass. Der König Ahab, einer der schlimmsten Könige in Israel, also der wirklich so weit weg war von Gott wie fast kein anderer, der hat diese Frau geheiratet, eine nicht-israelische Frau, die natürlich, als sie dann zu ihm gezogen ist, alle ihre Götter mitgebracht hat und die hatte viele dabei im Schlepptau. Aber sie hatte nicht nur die Götter für sich dabei und hat sie mit ins Königshaus gebracht zum Volk Israel, sondern sie wollte auch unbedingt das ganze Volk Israel für ihre Götter überzeugen. Und ihr war kein Weg zu krass, ja. Es steht in der Bibel, dass sie die Propheten Gottes umbringen ließ. Und dann gab es ein paar Leute, die versucht haben, die zu beschützen und die in Höhlen versteckt haben und dann versorgt haben mit Brot und so weiter. Das ist eine krasse Story. Und dann hat diese Isabel dafür gesorgt, dass überall in Israel irgendwelche Baals-Altäre aufgestellt wurden und eben dann der Baal angebetet wurde und die Astarte. Und die Astarte, das war auch so eine Göttin, die eben angebetet wurde durch sexuelle Unzucht. Und das ist krass, diese Isabel hat das ganze Volk Israel damals quasi infiltriert mit diesen Göttern, mit diesem Mindset, mit diesem Gedankengut und hat gesagt, ach was, Sex, das muss freizügig gelebt werden, jeder wie er will, jeder soll selber entscheiden, alle, kein Problem, das ist wichtig, weil das fördert die Fruchtbarkeit und wir haben eine Fruchtbarkeitsgöttin und. Und wenn ich das so erzähle, dann denkst du vielleicht schaffst du es, den Link zu schlagen und schaust mal in unsere Gesellschaft. Und schaust dir das mal an und dann merkst du, ah ja krass, kommt mir irgendwie bekannt vor. Sexualität, es gibt so wenig Werte, die da noch existieren. Es ist ja eigentlich alles möglich. Und ganz ehrlich, so einfach aus Sicht der Gesellschaft, auch alles gut und alles kein Problem. Die Frage ist, ob es wirklich so ist. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen, wenn Gott sagt, hey, das ist wirklich ein Frevel. Wir machen unseren eigenen Körper kaputt. Wir zerstören unsere Familien. Wir zerstören unsere Gesellschaft. Und das ist richtig krass. Und jetzt musst du wissen, diese Isabel, die hatte einen Feind. Und dieser Feind war Elia. Das war ein Prophet Gottes. Und der hat sich mit der Frau angelegt. Der hat nämlich gesagt, ja, das geht ja nicht. Also wir sind das Volk Gottes, wir beten Gott an und nicht Baal. Vielleicht kennst du die Story, dann hat der Elia 450 Baalspriester auf einen Berg eingeladen und hat zu ihnen gesagt, wir schauen mal, welcher Gott wirklich existiert. Und dann hat er gesagt, ihr seid ja 450 und ich bin allein. Jeder von uns tut eine halbe Kuh auf den Altar legen und dann beten wir so lang, dass Gott diese Kuh vom Himmel anzündet. Ja, also muss ich mal vorstellen. Und dann, das ist so lustig, in 1. Könige 18 kannst du es nachlesen. Es ist wirklich lustig, weil die Baalspriester, die machen dann da ihre rituellen Tänze und 450 Baalspriester singen und tanzen und beten. Ewig lang, mehr wie einen halben Tag und bitten diesen Baal, dass er diese Kuh anzündet. Und es passiert einfach nichts. Und der Elia fängt an, sie auszulachen. Und sagt, ja, wo ist denn jetzt euer Gott? Gibt's den gar nicht? Was denkt ihr denn? Was habt ihr denn das Gefühl? Und das ist so krass. Und dann sagt der Elia, okay, jetzt bin ich dran. Er betet zu Gott, dass er diese Kuh anzündet. Und damit die Leute ihm nachher nichts vorwerfen können, haut er noch kübelweise Wasser über die Kuh drüber, sogar noch so einen Graben drumherum und macht alles so nass, dass das triefend nass ist, dass es gar nicht brennen kann. Und dann betet er zu Gott. Und dann schickt Gott Feuer vom Himmel und es heißt in der Bibel, dass er die ganze Kuh, dass die ganze Kuh in einem Moment weg ist, verzehrt ist von dem Feuer, dass der ganze Wassergraben, der darum entstanden ist, in einem Moment verdampft, weil Gott sein Feuer schickt. Und die Baalspriester sind natürlich völlig bloßgestellt, völlig, ja okay, gut, okay, wer hat jetzt den mächtigeren Gott? Und dann ist richtig krass, ich meine, das ist eine krasse Story. Elia tötet dann alle 450 Baalspriester. Das musst du dir auch mal vorstellen, das ist richtig krass. Und dann kommt die Isabel, die Isabel, und sagt zum Elia oder richtet ihm aus, ich werde dich umbringen. I'm watching you. Und weißt du, was dann krass ist? Dann kriegt der Elia Angst. Und zwar richtig Angst. Er flüchtet in die Wüste. Er sagt zu Gott, er will sterben. In der Bibel heißt es quasi, er kriegt sowas Ähnliches wie Depressionen. Aber er hat solche Angst vor dieser Frau, weil die ihm gedroht hat mit dem Tod. Und wenn du die ganze Geschichte liest, denkst du dir, was, wieso hast du Angst? Gott hat gerade Feuer vom Himmel geschickt, du hast 450 Baalspriester, keine Ahnung, Gott hat so viele krasse Wunder getan. Wieso hast du jetzt Angst vor der Frau? Macht ja gar keinen Sinn. Weißt du, was dieser Bibeltext an Thyatira, was der uns sagt? Zwei Dinge. Das erste ist eine Warnung, dass wir uns warm anziehen müssen, sollten wir in die Gelegenheit oder in die Versuchung kommen, andere zu verführen. Und weißt du, ich frage mich auch manchmal, wieso es tatsächlich, es gibt auch Christen, die andere Christen zu Dingen verführen, die einfach wirklich nicht zu Gott gehören. Und ich frage mich manchmal, wieso das passiert und wieso diese Verführer und diese Verführung existiert. Aber eins sage ich dir, wenn du andere verführst, das ist nicht easy. Und Gott sieht es. Und Gott hat damit echt ein Problem. Und ich weiß nicht, warum Menschen das machen, aber es gibt Gründe. Manche zum Beispiel, die wollen ihre eigenen Sünden kaschieren, indem sie andere dazu anstiften, die gleichen Sünden zu tun. Weil dann wirkt es bei ihnen nicht mehr so schlimm. Aber es ist nichts anderes, wie andere zu etwas verführen, was nicht richtig ist. Manche Leute verführen Menschen einfach nur aus Rebellion gegen Gott. Wenn du merkst, dass das Teil deines Lebens ist, dann kehr um, geh zu Gott und sag, es tut mir leid und hör auf damit. Und fang an, Jesus in dein Leben reinzulassen und ihn zu bitten, dass er dir aufzeigt, wie du das lassen kannst. Die zweite Warnung, die Gott uns hier gibt oder die er uns sagt, ist, hey Leute, lasst euch nicht beeinflussen und lasst euch nicht, also nicht negativ beeinflussen und lasst euch nicht einschüchtern von der Gesellschaft und von Menschen, die vielleicht sagen, du bist Christ, wenn du betest, dann mobbe ich dich. Ich lach dich aus. Du hast keine Chance mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du die Beförderung nicht bekommst. Ich mach dich fertig. Vielleicht gibt es solche Situationen. Es gibt auch, weißt du, wir werden immer mehr an den Punkt kommen, unsere Gesellschaft wandelt sich immer mehr an den Punkt, dass nicht mehr einfach alle happy-clappy sind mit dem, was wir denken und was die Bibel für richtig hält. Das merken wir ja jetzt schon. Wir kommen auf Ideen unserer Gesellschaft. Entschuldigung, wenn ich da einfach einmal so klar werden muss, aber hey, Selbstbestimmung des Geschlechts in einem Alter, wo du noch keine Ahnung hast, was deine Identität ist. Wo du selber am rausfinden bist, welche Identität du hast. Aber weißt du, der Name sagt schon alles. Das Götzendienst pur, weil Selbstbestimmung sagt ja schon alles. Wir setzen uns an die Stelle Gottes. Ich entscheide, was ich für ein Geschlecht bin. Nicht mein Schöpfer hat mich geschaffen, sondern ich entscheide das. Das ist Rebellion gegen Gott höchsten Grades. Weil Gott hat uns ja geschaffen. Aber so viele Themen in unserem Leben oder dass Sexualität in die Ehe gehört. Ich kann mich noch erinnern, als ich geheiratet habe, oder quasi, ja, bevor ich geheiratet habe, ich weiß noch, damals bin ich bei mir am Arbeitsplatz zu meinen Kollegen und habe gesagt, hey, ich habe meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht, voll cool, ich werde heiraten. Und die, keiner hat sich gefreut. Keiner hat das gefeiert. Alle haben mir gesagt, du bist nicht ganz dicht, du bist viel zu jung, was machst du für einen Scheiß? Verstehst du, das ist unsere Gesellschaft. Und dann, da brauchst du ein dickes Fell. Weil ich habe mir dann überlegt, wem ich es noch erzähle. Verstehst du, weil du einfach denkst, ja, hey, ich habe immer gedacht, das ist voll cool, ich war voll mutig und voll lässig, dass ich das jetzt entschieden habe und dass wir hier durchstarten. Weißt du, das ist, versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Dinge und es nimmt zu in unserer Gesellschaft, dass es Themen gibt, wo die Gesellschaft uns nicht mehr dafür feiert, dass wir als Christen das tun, dass wir so denken, dass wir so glauben und dass wir das für richtig halten. Und weißt du, es gibt immer Leute, die dann irgendwie, ja, auf eine schräge Art und Weise versuchen, irgendwie unsere Gesellschaft zu verändern. Aber fang mal im Kleinen an, fang mal einfach an, ehrlich zu sein. Am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Fang mal an, davon zu reden, wo du am Sonntag hingehst. Oder was du so machst, oder was du deinen Kindern erzählst. Oder warum du in der Bibel liest. Bevor du auf eine Demonstration gehst oder so. Oder irgendeine Petition unterschreibst. Erzähl mal deinem Nachbar. Oder red mal mit deinem Nachbar über Abtreibung oder so. Weil das ist eigentlich, verstehst du, wir müssen eigentlich Licht sein, da wo wir sind. Nicht auf einem Papier und auch nicht auf einer Demo, wo ich einfach neutral untergehe. Sondern da, wo ich bin und lebe, da müssen wir Flagge zeigen. Und sagen, hey, das glaube ich. Heißt nicht, andere Menschen verurteilen, die vielleicht anders denken. Aber mal zu dem stehen, was ich glaube und was mir wichtig ist und was Gott sagt, damit fängt es an. Diesen Mut aufzubringen, das zu tun. Das ist mir bewusst geworden. Das ist das, was ich mir wünsche, was ich gemerkt habe, als ich das gelesen habe, diese Predigt vorbereitet habe, ich gedacht, ja genau, das wünsche ich mir für mein Leben, dass ich mutig aufstehe und sage, hey, das finde ich im Fall nicht gut. Hey, da stehe ich nicht dahinter. Hey, das sehe ich völlig anders. Egal, was vielleicht die Konsequenzen sind. Weil es ist so, es wird Konsequenzen geben. Auch in unserer heilen christlichen, in unserem heilen christlichen Abendland, wo man ja denkt, ja, wir sind ja eh alle Christen, wir sollten ja irgendwie vom Gleichen reden. Aber ganz ehrlich, reden wir alle vom Gleichen? Ich möchte dich fragen, was beeinflusst dich? Oder wer schüchtert dich ein? Vielleicht fällt dir tatsächlich eine Person ein, wo du merkst, ja, die hat mich so dumm angemacht, wo ich gesagt habe, dass ich in die Kirche gehe. Die hat mich so eingeschüchtert. Ich sage nichts mehr bei uns in der Pause. Ich sage nichts mehr. Ich halte mich einfach raus. Ich bin einfach ruhig. Weißt du, das ist wie wenn der Elia in seiner Höhle sitzt und zu Gott sagt, ich will nur noch sterben. Ich will nur noch sterben, ich sag nichts mehr, ich mache nichts mehr. Ich habe mich einmal eingesetzt für dich und jetzt droht die mir mit dem Tod. Ich will nur noch, lass mich in Ruhe. Wo sitzt du in so einer Höhle, weil du dich einfach nicht traust, die Wahrheit zu sagen? Vielleicht auch in deiner Familie. Wo irgendjemand dich, ich weiß noch, nicht alle in meiner größeren, in meiner Großfamilie haben nicht alle gefeiert, dass ich Pastor werde und das mache, was ich mache. Manche haben mir gesagt, du bist bekloppt. Manche haben gesagt, du verschwendest dein Leben, du machst dein Leben kaputt, so eine Entscheidung zu treffen. Ja, und jetzt, was mache ich jetzt damit? Lasse ich mich davon jetzt beeinflussen, einschüchtern? Oder frage ich Gott, was er eigentlich von mir möchte? Und folge ihm nach. Es heißt in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind die Parameter, an denen wir unsere Entscheidungen des Lebens festmachen sollten. Ist es Gottes Wille? Hat Gott Freude dran? Ist es gut? Ist es vollkommen? Nicht das, was andere Menschen sagen, was andere Menschen denken oder was eben uns beeinflusst. Und weißt du, was super ist an diesem Bibelvers? Hier in der Offenbarung. Am Ende redet er eben genau davon, dass wir als Kinder Gottes uns eben nicht einschüchtern lassen sollten. Wir sind nicht die Opfer, die armen Christen, die dann da irgendwie ums Überleben kämpfen müssen, sondern Gott sagt, hey, ich bin der Herrscher des Universums und ihr seid meine Kinder und meine Botschafter. Und jetzt steht auf und nehmt diese Position auch ein. Es heißt in Abvers 24, allen anderen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die sich nicht beeinflussen lassen haben, sondern treu geblieben, haltet nur unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen und sie zerbrechen wie Tongefäße. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben fest bleibt. Und ich möchte die Message damit abschließen, mit diesem Bild. Wenn du an diesen Jesus glaubst und du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Jesus in dein Leben einzuladen, ein Kind Gottes zu werden, dann sagt er und verspricht er dir, hey, du bist jetzt ein Kind des Höchsten, ein Königskind, ein Botschafter für mein Reich. Und dieses Reich, von dem Jesus hier spricht, sein Reich, das wird alles überstehen und alles besiegen und es wird am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und ich möchte in dieser Mannschaft sein. Und er sagt, Menschen, die treu sind und die an mir festhalten und an mir dranbleiben, denen werde ich dieses Zepter geben und sie werden damit herrschen, auch in unserer Welt. Und das Bild, was er malt, ist, wir werden die Dinge, die auf uns einströmen, die uns beeinflussen wollen, zerschlagen wie Tontöpfe. Und das möchte ich jetzt machen. Ich möchte einfach dich fragen, wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo du Sorgen hast? Und du eben nicht glaubst, dass Gott dein Versorger ist, sondern wo du denkst, du musst selber dich darum kümmern, dass du alles hast, wo du nicht glaubst, dass Gott dich versorgt mit dem, was du brauchst. Auch wenn dein Job vielleicht auf dem Spiel steht, auch wenn Herausforderungen in dein Leben kommen, glaubst du das? Und dann sagt Gott, hey, nimm die Autorität des Zepters, nimm die Autorität als Kind Gottes. Und machst du eine Realität in deinem Leben und sag, es hat kein Anrecht, Sorgen haben kein Anrecht, mein Leben zu bestimmen, weil ich bin ein Kind Gottes. Und wenn dir das schwerfällt, dann fang an zu beten, dass Gott dir den Glauben schenkt, den du brauchst. Vielleicht gibt es Angst in deinem Leben. Du merkst, ich habe Angst vor Menschen, ich habe Angst, was Menschen über mich denken, ich habe Angst, wie Menschen mit mir umgehen, wenn ich Flagge bekenne, wenn ich hinstehe und aufstehe und ehrlich bin. Gott sagt, du musst keine Angst haben. Du bist mein Botschafter und mein Kind. Und ich habe diese Welt besiegt und überwunden und wir werden zusammen als Sieger vom Platz gehen. Und dann nimm deine Autorität an als Kind Gottes. Und machst zu deiner Realität. Und weil das ein krasses Thema ist in diesem Brief, mache ich das auch zum Thema. Wenn du merkst, dass Sexualität in deinem Leben nicht in göttlichen Bahnen verläuft, egal was das Thema ist, vielleicht merkst du, dass mit Pornografie zu kämpfen, vielleicht merkst du, okay, du wirst immer wieder verführt, es hat immer wieder, gibt es wie eine offene Tür, die in dein Leben drückt. Du merkst, du kannst einfach irgendwie dem nicht nachgeben. Sexualität bestimmt und beherrscht dich mehr, wie es Gott vielleicht tut. Dann möchte ich dich einfach einladen und sagen, hey, du bist ein Kind Gottes und du musst dich von nichts beherrschen lassen, außer von Gott. Und Gott möchte dich frei machen, er möchte dir helfen, Autorität einzunehmen, auch in diesem Bereich deines Lebens. Weißt du, das ist krass. Ich finde es immer gut, die Bibel ist so, eben nimm das Zepter in die Hand und zerschlag die Tontöpfe. Denke ich mir, ja, wie mache ich das auf der Bühne? Ja, ich mache es einfach. Schau, ich weiß nicht, wie es dir, keine Ahnung, was das mit dir macht. Aber schau, der Punkt ist, Gott sagt, hey, nimm das Zepter, bleib treu, halt an mir fest. Ich höre deine Gebete, ich nehme dich ernst. Du bist mein Kind, du bist ein Botschafter von meinem Reich. Lass dich nicht beeinflussen, lass dich nicht einschüchtern von Dingen, die nicht zu unserem Leben gehören, die nicht zu unserem Mindset gehören als Kinder Gottes. Dafür möchten wir beten, dass es passiert. Du hast auf der rechten und auf der linken Seite stehen heute wieder Stühle. Und wenn du dich dafür entscheidest, aufzustehen, jetzt während dem Worship und auf einen dieser Stühle zu sitzen, dann wird jemand kommen und für dich beten. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja so ein Topic, wo du merkst, ja, da regiert nicht Gott mein Leben, sondern eben Sorgen oder Angst oder Sexualität oder irgendein anderes Thema. Dann komm, wir wollen gern beten, dass Gott dein Leben regiert, dass Gott deine Realität in deinem Leben ist. Und dass du einfach Kraft bekommst von ihm, wirklich auch etwas zu verändern, dein Denken zu ändern und mehr nach dem Willen Gottes zu leben. Ich möchte noch beten und ich fände es mega cool, wenn wir dazu aufstehen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu uns sprichst, wo wir Autorität einnehmen dürfen, wo wir Autorität einnehmen müssen in unserem Leben. Es tut mir leid, Jesus, von ganzem Herzen. Es tut mir leid, wo ich die Autorität verpasst habe, wo ich Lügen geglaubt habe, wo ich meine Gedanken abschweifen lassen habe, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist nicht gut, was ich tue oder irgendwas mache ich falsch. Es tut mir leid, wo ich angezweifelt habe, dass Ehe und Treue einer der besten Werte dieser Welt ist. Es tut mir leid, Jesus, wo ich Sorgen und Ängste in meinem Leben Raum gegeben habe. Bitte vergib mir, Heiliger Geist, gib mir die Kraft, die ich brauche, um dich immer mehr regieren zu lassen in meinem Leben. Danke. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.